13, Triologie. Es geht natürlich dabei um 1. Korinther 13, 13 und wir schauen uns gerade diese wichtigen elementaren Begriffe Glaube, Hoffnung, Liebe an. Und die werden ja auch traditionell dargestellt, eben durch gewisse Symbole. Wir haben das uns letztes Mal auch schon angesehen. Der Glaube wird präsentiert durch das Kreuz, die Hoffnung durch den Anker und die Liebe durch das Herz, natürlich. Und wir haben gesehen letztes Mal, dass diese drei eigentlich die fundamentalsten Dinge sind, die nötig sind, um das Reich Gottes auf der Erde auszuleben. Und wir haben dieses Bild genommen eines dreibeinigen Hockers. Alle drei Dinge sind wichtig. Wenn du nur ein Bein wegnimmst, dann kracht alles zusammen. Wir brauchen drei. Drei ist das Minimum, für einen Gegenstand zu stehen, frei zu stehen. Und wir haben natürlich das uns auch angesehen hier in 1. Korinther 13, 13, diese bekannte Stelle. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Wie heißt es? Die größte ist, die Liebe, aber sie ist eben nicht die einzige. Und manchmal denken wir, es geht immer nur um die Liebe, aber es geht eben auch um Glaube, Hoffnung, Liebe. Und der Grund ist, dass es eben Glauben und Hoffnung braucht, um tatsächlich wirklich göttlich zu lieben. Wenn wir wie Gott lieben wollen und wie Gott sich das vorgestellt hat, dann brauchen wir dazu Glauben an Gott und Hoffnung von Gott. Und man kann tatsächlich nicht wirklich lieben, ohne Glauben und Hoffnung zu kultivieren. Und im ersten Teil, letzte Woche, haben wir uns eben mit dem Glauben beschäftigt. Und wir haben gesagt, Glaube ist definiert. Wer weiß es noch? Wer kann sich erinnern? Wie haben wir Glaube definiert? Glaube ist?
Gott beim Wort nehmen.
Gott beim Wort nehmen. Das ist Glaube. Das ist die einfachste, beste Definition, die mir in den Sinn kommt. Wenn ich an Glauben denke, es ist nicht positives Denken. Es ist nicht nur einfach bekennen. Es ist nicht nur Glauben an Glauben. Das ist viel zu schwach. Es bedeutet, Gott beim Wort zu nehmen. Das ist Glauben. Und heute soll es um den zweiten Teil gehen, nämlich um den Aspekt der Hoffnung. Nun aber bleibt Hoffnung, heißt es hier. Und das ist der Teil dieser Trilogie, möchte ich sagen, der oftmals eher als etwas Geringeres oder weniger Wichtiges betrachtet wird oder im Schatten der anderen beiden ist. Glauben und Liebe, das ist sehr oft betont, aber was ist mit der Hoffnung dazwischen? Man kann nicht so viel damit anfangen, aber eigentlich ist es so, dass das Gegenteil der Fall ist. Und zwar ist es ganz entscheidend, die Position, die dieses Wort Hoffnung hat. Ihr seht hier bei dem Vers, es geht Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die Hoffnung ist so das Bindeglied zwischen Glaube und Liebe. Ganz wichtig, ganz interessant. Sie verbindet diese beiden. Und vielleicht als Erinnerung für uns heute Morgen, was ist Hoffnung? Hoffnung ist eine positive, optimistische Grundhaltung. Ja? Es ist die Erwartung, dass etwas Positives geschieht. Es bedeutet, mit einem positiven Ausgang zu rechnen, ohne zu wissen, was auf einen eigentlich zukommt. Und hoffnungsvolle Menschen sind Optimisten. Und mit Optimisten verbringt man gerne Zeit. Ich weiß nicht, ob du gerne mit Leuten zusammen bist, die immer stänkern, die immer negativ sind, die immer etwas auszusetzen haben, die immer so irgendwie so negativ was zu sagen haben. Aber es ist ganz stark, so ermutigend, so erfrischend, mit Leuten zusammen zu sein, die Hoffnung verbreiten, die Optimisten sind. Das ist so ein Unterschied, das ist so stark. Interessant ist, dass eben Hoffnung nicht nur etwas Bedeutsames ist für uns Menschen, wir gehen da gleich noch drauf ein, sondern dass Gott selbst diesen Titel trägt. Er wird genannt Gott der Hoffnung. Das heißt, und das lesen wir hier in Römer 15, Vers 13. Was für eine starke Aussage. Wann immer ich diesen Vers mir anschaue, dann ist das so erstaunlich, so ermutigend. Das ist der Spruch, den man zum Geburtstag haben möchte, den man auf dem Kühlschrank haben möchte, den man immer wieder sich vor Augen führen möchte. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hier lesen wir von dem Gott der Hoffnung, der dafür sorgt oder dafür sorgen möchte, dass wir überreich sind an Hoffnung. Aber das Besondere ist, dass Gott nicht nur Hoffnung gibt, sondern gemäß dieses Verses, dass er die Hoffnung in Person ist. Das ist ein großer Unterschied. Seine Natur, das, was ihn ausmacht, ist Hoffnung. Alles, was ihn ausmacht, wird bestimmt von Hoffnung. Und Ich möchte es einfach anders ausdrücken. Gott ist grundsätzlich positiv. Er ist ein Optimist. Er ist der größte Optimist, den es gibt. Und das siehst du allein daran, dass er Jesus sandte in eine Welt, die so gottlos ist und feindlich gesonnen ist. Er sandte, heißt es, seinen eingeborenen Sohn, das Beste, was er hatte. Er sandte es in diese Welt. Warum? Weil er den positiven Ausgang der ganzen Sache vor Augen hatte. Das ist das Evangelium, nämlich die Erlösung der Menschheit. Und wisst ihr, der christliche Glaube ist ein positiver Glaube. Auch wenn es darum geht, manchmal um Gericht, um Sünde und all diese Dinge und auch um endzeitliche Geschehnisse, wo es eben nicht alles nur so toll läuft, wo es sogar, wo Jesus sagt, ich warne euch, passt auf. Auch trotz all dieser Dinge ist unser christlicher Glaube ein von Optimismus bestimmter Glaube, und das ist ganz wichtig. Wenn unser Glaubensleben diese positive Grundhaltung fehlt, dann stimmt etwas nicht. Wenn wir als Christen negativ zu sein, immer nur zu sehen, oh, das Ende der Welt, alles wird schlechter, alles geht bergab, alles wird mehr Katastrophe und das Böse und alles furchtbar, schrecklich, lasst uns zurückziehen und mit dieser Welt wollen wir nichts zu tun haben, all diese Aussagen, wenn das unser Leben bestimmt, dann haben wir ein dickes Problem, weil das ist nicht gemäß des göttlichen Optimismus, des Gottes der Hoffnung. Und diese Grundhaltung muss in uns drin sein. Und das ist ganz wichtig für uns Menschen, denn wir sind ja im Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, Hoffnung ist etwas, was uns ausmacht, was uns bestimmt, was zu einer gesunden Lebensart gehört. Ohne Hoffnung sind wir Menschen ganz arm dran. Und wir brauchen es, hoffnungsvoll zu sein. Ohne Hoffnung gehen wir sogar zugrunde. Und jemand, der das sehr stark thematisiert hat, war ein österreichischer Neurologe, Psychiater und auch der ist der Begründer der Logotherapie und existenziellen Analyse, das müssen wir nicht alles behalten. Es war Viktor Frankl, ein Jude, der von 1905 bis 1997 lebte, und er hat während des Dritten Reiches, dieser Zeit, hat er viele Jahre samt seiner Familie, seinen Eltern, seinen Geschwistern in KZs zugebracht. Und sein Vater starb in Theresienstadt, seine Mutter und sein Bruder wurden in Auschwitz ermordet, seine Frau starb in Bergen-Belsen, also seine gesamte Familie wurde durch die Nazis ausgelöscht, er allein, seine Schwester blieb übrig, und durch die Erfahrungen, die er machte in den verschiedenen KZs, die er durchlebte im Dritten Reich, und stellte fest, dass die Gefangenen, die Juden, die ihre Hoffnung verloren hatten, dass die eigentlich unweigerlich starben. Die hatten keine Hoffnung zum Überleben, wohingegen diejenigen, die eine hoffnungsvolle Haltung hatten, die hatten eine große Chance zu überleben. Und daraus entwickelte er so eine gewisse Schule, die bis heute noch Relevanz hat, die weltweit eigentlich von Bedeutung ist. Und er da sehr starke Betonung drauf legte, wie wichtig es ist, dass Hoffnung im Leben eines Menschen ist. Und es gibt eine wahre Geschichte, und die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar, es ist geschehen, es ist wirklich wahr, dass, und ich glaube, ich habe sie auch schon mal hier erwähnt, vor einiger Zeit, dass es passierte, dass ein Mann aus Versehen in einem Kühlhaus eingeschlossen wurde, und er wusste, dass bis zum nächsten Tag niemand mehr einfach kommen würde, um ihn da rauszuholen. Und dies, so glaubte er, sei sein Todesurteil. Und er hatte einfach keine Hoffnung, dass bei dieser extremen Kälte in diesem Kühlraum, dass er überleben konnte. Und so schrieb er seiner Familie sogar einen Abschiedsbrief, weil er wusste, es ist aus mit mir. Und am nächsten Morgen fand man ihn tatsächlich tot auf, dort in diesem Kühlraum. Und jeder, der das miterlebte, das war unverständlich für die Leute, weil sie sagten, wie ist das möglich, dass er starb? Weil in dieser Nacht fiel die Kühlanlage aus. Ja, und eigentlich hätte er überleben müssen. Was war geschehen? Er war an seinem Glauben gestorben, keine Überlebenschance zu haben. Das passiert, wenn wir keine Hoffnung mehr haben. Das passiert mit uns Menschen. Er hatte die Hoffnung aufgegeben und sich damit selbst zu Tode verurteilt. Das ist eine ganz dramatische Geschichte. Er hätte eigentlich leben können, aber dadurch, dass er nicht mehr damit rechnete, keine Hoffnung mehr hatte, starb er. Es ist erstaunlich, wie wir Menschen funktionieren. Deswegen, wir sehen, Hoffnung ist lebensnotwendig. Menschen ohne Hoffnung sind ganz arm dran. Und deswegen ermutigt uns das Wort Gottes, immer wieder Hoffnung zu haben. Und es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Hoffnung und Glauben, den möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Die sind sehr eng miteinander verbunden, die Griffe. Und die gehören zusammen. Das ist so wie ein Tandem, so wie ein Paar, das zusammengehört. Und man könnte sagen, Hoffnung gibt uns einen Grund zum Glauben. Oder Hoffnung inspiriert uns dazu, Glauben überhaupt aufzubringen. Hoffnung zeigt uns, dass es möglich ist. Der Glaube macht es möglich. Ja, und Hoffnung ist so wie ein Traum, aber der Glaube ist es, der diesen Traum zur Wirklichkeit werden lässt. Hoffnung ist so wie das Licht am Ende des Tunnels. Ihr kennt das, wenn man so einen langen Tunnel fährt, da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Man sagt es auch, es ist so ein Sprichwort, was man braucht. Da ist Licht am Ende des Tunnels, das ist Hoffnung. Und der Glaube ist es, der uns an das Ende des Tunnels tatsächlich führt. Also Hoffnung ist wichtig, aber es bringt uns nicht an das Ende des Tunnels. Das ist der Glaube, das ist das entschlossene Handeln im Glauben. Hoffnung sagt, es kann, Glaube sagt, es wird. Ja, das ist der Unterschied. Man könnte auch sagen, Hoffnung bittet, Glaube dankt, weil er weiß, er hat es schon empfangen. Und zu hoffen bedeutet nicht nur auf etwas zu warten, in hoffnungsvoller Erwartung zu sein, sondern Hoffnung zeigt einen Weg zum erwartungsvollen Handeln auf. So, einfach mal das, um das uns bewusst zu machen, weil Hoffnung wird uns immer dazu führen, dass wir proaktiv sind. So, hier eigentlich an dieser Stelle möchte ich ganz kurz einige Dinge uns weitergeben, mitgeben, wie wir an Hoffnung zunehmen können. Also ich möchte an Hoffnung zunehmen, ich möchte jeden Tag hoffnungsvoller werden und schließlich auch zu einem Hoffnungsspender werden, der anderen Hoffnung bringt. Ich möchte ein Hoffnungsspender in dieser Welt sein, die immer weniger Hoffnung kennt. Ich glaube, es ist so wichtig, dass diese Welt Menschen und eben auch Christen erlebt, die voller Hoffnung sind, die so optimistisch sind über das, was kommt im Angesicht der ganzen Herausforderungen, im Angesicht der Katastrophen, der Krisen und der endzeitlichen Geschehen, dass sie trotzdem Hoffnung verbreiten, wo immer sie hinkommen. Ich möchte das sein. Möchtest du das auch? Ich denke, es ist ganz wichtig, unbedingt. Und das Erste, was ich hier sagen möchte, ist, das ist das Naheliegende, indem wir uns dem Hoffnungsvollen aussetzen. Und ich meine damit natürlich, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die hoffnungsvoll sind. Wenn wir uns mit Literatur beschäftigen, wo wir immer nur ständig Hoffnungsloses, Deprimierendes lesen, kein Wunder, dass die Hoffnung flöten geht. Wenn wir uns vor den Fernseher setzen oder vor den Bildschirm, möchte ich immer sagen, und uns nur mit Dingen beschäftigen, die destruktiv sind, die einen runterziehen, die negativ sind, wenn wir uns mit Nachrichten beschäftigen, Tag aus, Tag ein, die nur negativ sind, kein Wunder, dass man depressiv wird. Das ist so ganz offensichtlich hier. Und gleichzeitig bedeutet es eben auch, sich zu schützen vor hoffnungslosen Einflüssen. Und da habe ich eine Stelle hier, die ich euch mitgeben möchte, in 1. Thessalonicher 5, 8. Da heißt es, wir aber, die dem Tag angehören wollen, nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Hier haben wir es wieder, Glauben, Hoffnung, Liebe, diese drei Elemente. Und als Helm der Hoffnung des Heils. Hier sehen wir, dass die Hoffnung beschrieben wird als ein Helm. Und ein Helm schützt was? Die Kopfpartie natürlich. Und die Gedanken, ganz wichtig, da spricht Paulus ja auch in Epheser von dieser, bei der Waffenrüstung, den Helm, dass wir diesen Helm aufziehen sollen. Und der Helm der Hoffnung des Heils, das heißt, hier sehen wir, wie wichtig es ist, sich mit den richtigen Gedanken zu beschäftigen. Und hier sehen wir, wie wichtig eine gesunde Theologie und Eschatologie oder Endzeitlehre eigentlich ist. Wenn man glaubt, permanent glaubt, dass alles schlechter wird, und alles bergab geht, dann wird quasi permanent Hoffnung demontiert. Wir brauchen diese Hoffnung, diesen Helm des Heils. Wir müssen uns beschäftigen mit der positiven Welt Gottes. Gott ist ein Optimist, haben wir gesagt. Und das Wort Gottes ist grundsätzlich optimistisch. Das Wort Gottes beschönigt nichts. Die Dunkelheit wird immer mehr zunehmen, das wissen wir, und zwar nicht, weil es Gottes Schuld ist, sondern weil Menschen sich immer mehr entscheiden, sich von Gott zu entfernen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Licht gleichzeitig immer heller wird. Deswegen heißt es in Jesaja: Finsternis bedeckte die Erde, aber über dir geht ein Licht auf. Amen. So stark. Ja, das ist diese Hoffnung. Und Hoffnung hat tatsächlich eine Sprache. Hoffnung redet. Hoffnung redet positiv. Auferbauend. Verschönigt nicht, beschönigt nichts und macht nichts, einfach nur oberflächlich. Aber sie hat eine hoffnungsvolle Sprache. Das Zweite, was ich hier nennen möchte, ist, indem wir den Gott der Hoffnung suchen. Ihr erinnert euch diesen Vers in Römer 15, Vers 13, da hat es ja davon geredet, der Gott der Hoffnung. Wisst ihr, Hoffnung ist eben mehr als eine positive Haltung oder Emotion, es ist eine göttliche Kraft, mit der wir es hier zu tun haben. Das ist wahre Hoffnung. Und ich möchte euch nur eine Stelle hier weitergeben aus dem Hebräerbrief, Hebräer 6, Vers 17 bis 20. Da heißt es: Deshalb hat sich Gott mit einem Eid verbürgt, damit wir die vorhandene Hoffnung ergreifen. Hoffnung muss ergriffen werden, das sehen wir hier. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist. Hebräer 6, 17 bis 20, einfach zusammengefasst. Was ist das Innere des Vorhangs? Wovon redet hier der Hebräerbriefschreiber? Er redet natürlich von dem Allerheiligsten, von dem Heiligtum, was die Israeliten in der Wüste bauten, was ja ein Schattenbild, ein Abbild ist von dem, was real in der geistlichen Welt, in der himmlischen Welt geschieht. Und er sagt hier, dass es der Innere des Vorhangs, das Allerheiligste, da wo die Bundeslade war, da wo Gottes Gegenwart war, dieser Ort ist es, womit wir verbunden sind. Das hat was mit Hoffnung zu tun. Das Innere des Vorhangs, das Allerheiligste, ist der Ort der Erlösung und der Herrlichkeit. Und das ist in der Tat, was Hoffnung enorm steigert, ist die Kraft der Erlösung und die Gegenwart Gottes. Unsere Hoffnung ist direkt, heißt es hier, verankert, festgemacht in der Gegenwart Gottes. Deswegen dieses Symbol, was mit Hoffnung verbunden wird, der Anker. Weil wir haben uns festgemacht in der himmlischen Dimension, da in den Ort, wo Jesus mit seinem Blut hineingegangen ist und Erlösung für uns bewirkt hat, den Ort der Herrlichkeit. Damit sind wir verbunden. Und das ist das, was uns Hoffnung gibt. Seine Herrlichkeit wird uns zur Hoffnung. Und das ist so stark. Und wann immer wir uns Zeit für das Gebet nehmen, für Anbetung, was wir tun eigentlich, und das sollte uns bewusst sein, wir verankern uns in dieser Zeit in der Gegenwart Gottes. Wir machen unseren Anker fest. Wir treiben unseren Anker in diesen Grund der Gegenwart Gottes hinein und sagen, da halten wir dran fest. Wir lassen nicht mehr los. Die Gegenwart Gottes, das, was er ist und was er in der Gegenwart getan hat, nämlich das Kreuz, die Erlösung, daran halten wir uns fest. Also, das ist das, was in uns immer wieder diese Hoffnung erweckt. Und wer seine Hoffnung inmitten der Herausforderung des Lebens auf Gott setzt, das kann ich euch sagen, der wird nie enttäuscht. Wenn wir auf Gott unser Vertrauen setzen, unsere Hoffnung in Gott setzen, in Gott der Hoffnung, werden wir nie enttäuscht. Weil das heißt es ja auch in Römer 5, Vers 5. Hoffnung enttäuscht nie. Gut, und das Letzte, was ich hier sagen möchte, heute Morgen in dem Zusammenhang, drittens, indem wir schwierige Lebensphasen aushalten. Und hier möchte ich was erklären. Du fragst dich vielleicht, was hat das mit Hoffnung zu tun? Lass uns hier nur einen Vers ansehen, oder diesen zwei Verse aus Römer 5, Vers 4 und 5. Da heißt es, sagt Paulus, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. So eine starke Stelle. Wir lesen hier, dass Bedrängnis, also schwierige Lebenssituationen, Umstände, die uns das Leben schwer machen, die einfach schwierig sind, dass sie etwas bewirken in uns. Und es heißt hier, dass es geht von Bedrängnis, von Schwierigkeiten quasi zu Ausharren. Und Ausharren bewirkt Bewährung und Bewährung bewirkt Hoffnung. Also hier von Bedrängnis zu Hoffnung geht es hier. Und hier sehen wir, dass Hoffnung nicht nur eine Gabe ist, die Gott schenkt, die uns so gegeben wird, sondern es ist die Frucht unserer Entscheidungen. Und gemäß dieses Verses hier, um an Hoffnung zuzunehmen, also wir reden ja davon, wie wir an Hoffnung zunehmen kommen, wie wir hoffnungsvollere Menschen werden kommen, braucht es, Nummer eins, Ausharren. Ausharren bedeutet, warten zu können, Geduld haben zu können. Und das ist das Schwerste, was es gibt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Geduld haben ist schon eine Herausforderung. Aber unser Glaube ist kein Instant-Glaube. Glaube ist etwas, was nicht, zack, ich glaube und dann, zack, passiert es einfach. Das ist das, was unsere heutige Gesellschaft gerne hätte, aber es ist nicht das, was wie Gott das vorgesehen hat. Also Ausharren, dann hier, was ist Bewährung? Bewährung redet von einem bestandenen Test. Bewährung redet von Charakter. Es ist so wie eine Münze, die unter Druck geprägt wird. Das ist Charakter. Ja? Es wird was eingeprägt in unserem Leben, in unserer Persönlichkeit, durch dieses Ausharren in schwierigen Situationen. Und wir bestehen einen Test. Und das ist natürlich das, was wir in unserer heutigen Zeit gar nicht mehr irgendwie uns vorstellen können, dass das wichtig wäre. Und deswegen kann man auch so sagen, dass wir in einer Zeit leben, ohne jetzt negativ zu sein, ohne Hoffnung wegzunehmen, aber wir leben tatsächlich in einer Zeit, die von Charakterlosigkeit geprägt ist, wo immer weniger Menschen es verstanden haben, sich prägen zu lassen von dem Göttlichen, von dem Guten und deswegen keinen Charakter oder schlechten Charakter haben. Und das wird auch noch zunehmen. Die Zeiten, auf die wir zukommen, werden bestimmt sein, sagt Paulus zu Timotheus, von schlechten Menschen. Aber es gibt Hoffnung. Das sind die Erlösten, die eben Licht und Erlösung und all diese Dinge in diese Welt tragen. Und dann lesen wir hier von Bedrängnis. Und das ist natürlich etwas, was für uns ganz schwer ist. Hier wird gesagt, dass wir an Hoffnung zunehmen, wenn wir durch die schwierigen Lebensphasen gehen und dranbleiben. Bedrängnis bewirkt etwas. Warst du schon mal in Bedrängnis oder in schwierigen Lebensphasen? Ich glaube, das ist eine rein rhetorische Frage, weil du kannst in der Tat nicht leben, schon gar nicht als Christ, hier auf der Welt sein, ohne Bedrängnis erlebt zu haben. Wer das behauptet, der ist kein Nachfolger von Jesus und der lebt in einer Unwirklichkeit und Unrealität. Ja, Jesus sagte selbst, in der Welt, da habt ihr Druck, da habt ihr Bedrängnis. Das gehört einfach dazu. Aber das Gute ist, wenn man versteht, dass Bedrängnis eine positive Wirkung hat. Es wäre dumm, Schwierigkeiten zu suchen, weil die kommen von ganz von alleine. Stimmt's? Ja, wir suchen keine Bedrängnis, wir suchen keine Schwierigkeiten. Wir sind nicht so, dass wir denken, ja, wo ist die nächste Schwierigkeit? Ja, wir suchen das nicht. Aber wir lernen es mehr und mehr, sie zu unserem Besten zu nutzen. Denn sie haben eine Auswirkung gemäß dieses Verses. Es bewirkt etwas. Wir wollen ja mehr Hoffnung haben. Und deswegen nutzen wir Bedrängnis und damit das Ausharren und die Bewährung, um an Hoffnung zuzunehmen. Und deswegen, weil sie etwas bewirken, deswegen verschwenden wir nicht die Gelegenheiten, die schwierige Zeiten mit sich bringen. Bist du in einer schwierigen Zeit gerade jetzt? Bist du unter Druck? Bist du in einer herausfordernden Situation? Verschwende nicht die Gelegenheit. Das ist eine große Gelegenheit, noch hoffnungsvoller zu werden. Das sagt das Wort Gottes. Und deswegen sagt auch Jakobus, der bringt es noch weiter und sagt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchung kommt. Jakobus 1, Vers 2. Was ist das für eine Aussage? Aber wenn man das in dem Sinn hier, in dem Zusammenhang versteht, macht das total Sinn. Weil wenn du verstehst, dass die Schwierigkeiten, durch die du gehst, dir von Nutzen sind, dann kannst du anders damit umgehen. Ja, lass den Teufel dir einfach dienlich sein, möchte ich einmal sagen, okay? Ja, er weiß das nicht, er versteht das Prinzip nicht, das ist ein göttliches Geheimnis. Lass ihn dafür sorgen, dass er dir dient, in Hoffnung zuzunehmen, noch ein größerer Optimist zu werden. Er will dich niedermachen, er will dich niederknüppeln, dich entmutigen, dir alle möglichen Schwierigkeiten in den Weg stellen und er macht das oftmals durch Menschen, die uns Schwierigkeiten bereiten, vielleicht, ja, Aber es gibt Menschen, die der Widersacher nutzt, um uns das Leben schwer zu machen. Wir haben das alle vielleicht schon erlebt. Er kann das nicht verstehen, er kann das nicht begreifen, dass indem er das tut, werden wir noch hoffnungsvoller, werden wir noch mehr zu Optimisten, werden wir noch stärker in unserem Glaubensleben. Bist du in einer herausfordernden Situation? Halte durch, denn du glaubst an den Gott der Hoffnung. Wir wissen, Hoffnung lässt uns nicht beschämt zu Schanden werden. Ja, jetzt sehen wir auch, und damit bin ich schon ans Ende gekommen, jetzt sehen wir auch, warum Hoffnung die Voraussetzung für Liebe ist, das, was wir uns nächsten Sonntag ansehen werden. Denn es heißt ja von der Liebe, und das greife ich jetzt vorweg, dass die Liebe alles erträgt. Sie erduldet alles, sie hat langen Atem. Das heißt ja nur in 1. Korinther 13 heißt es, die Liebe erträgt alles, sie erduldet alles. Deswegen sehen wir, warum es so wichtig ist, dass wir erst über Glauben und Hoffnung reden und dann über die Liebe. Weil ohne Glauben und Hoffnung kann man gar nicht so lieben, wie wir lieben sollen. Das ist so. Und ich möchte hier an diesem Morgen schließen mit einer Aussage von Rick Warren. Er hat gesagt, in glücklichen Momenten preise Gott. In schwierigen Momenten suche Gott. In ruhigen Momenten anbete Gott. In schmerzhaften Momenten vertraue Gott. In allen Momenten danke Gott. Das ist die Sprache der Hoffnung. Und ich möchte euch auch ermutigen und uns alle, mich eingeschlossen, das gilt auch für mich, für diese kommenden Tage, in der nächsten Woche, einmal sich Zeit zu nehmen, zu reflektieren und darüber nachzudenken, was deine Herausforderungen sind, in denen du momentan steckst. Vielleicht familiärer Art, vielleicht sind das Beziehungen und deine Arbeitsstelle, sind es gesundheitlicher Art oder Herausforderungen finanzieller Art. Es gibt vielerlei Dinge, die uns stretchen, die uns herausfordern. Und dann Folgendes zu tun. Einfach diese Situation Gott abzugeben, zu vergeben, ist ja auch wichtig, vielleicht gerade wenn es um Menschen geht. Und einmal zu reflektieren und zu überlegen, was könnte ich jetzt tun in dieser Situation, damit sie mir nutzt, damit ich noch positiver, noch hoffnungsvoller, noch optimistischer werde, damit ich ein Hoffnungsspender sein kann für die Menschen, mit denen ich zusammen lebe. Vater, ich danke dir, dass du der Gott aller Hoffnung bist und dass du nicht enttäuscht, dass du nie enttäuscht. Wenn wir uns an dir festmachen, dann, wenn wir unseren Anker der Hoffnung in deiner Gegenwart festmachen, du enttäuscht nicht.
Amen.
Du wirst uns durch jede Lebenssituation führen, Herr. Und wir wollen dir vertrauen. Danke, dass wir in all den Bedrängnissen und Situationen, in denen wir stehen, die nicht einfach sind, dass wir wissen können, dass wir darin zunehmen können. In Hoffnung. Danke, Herr, für alles, was du tust. Und dass du uns in dieser Woche führen wirst, dass wir von Kraft zu Kraft und von Sieg zu Sieg gehen, so wie du das versprochen hast. Wir wollen im Glauben leben. Amen.
You are my strength, strength like no other, strength like no other, reaches to me. You are my reaches